Vor kurzem mal habe ich mich mit Kollegen getroffen, mit alten Kollegen, das gebe ich gerne zu, und dann haben wir gesprochen. Oder besser gesagt, wir haben geschwelgt in alten Zeiten und uns gegenseitig ein bisschen erzählt von den Dingen, mit denen wir damals gearbeitet haben. Und wenn Ihnen jetzt so Begriffe wie Schreibmaschine, Papier, Farbband oder Setzerei noch irgendetwas sagen sollten, dann haben Sie eine Ahnung, wie lange diese Zeiten schon her sind. Damit gewinnt man heutzutage bestenfalls noch einen Nostalgiepreis, aber wirklich zeitgemäß arbeiten lässt sich so natürlich nicht mehr. Und eigentlich spricht man auch nicht mehr so wirklich von Redaktionen in einem räumlichen Sinn, sondern von Newsrooms. Newsrooms sind das große Schlagwort geworden, ganz egal, ob im journalistischen Bereich oder im Bereich des Corporate Publishing. Und wenn man wiederum von Newsroom spricht, dann denkt man ganz, ganz häufig an einen Namen, nämlich an den von Christoph Moss. Er ist Chef von Moss Media und hat in Deutschland wahnsinnig viele Newsrooms eingerichtet, strukturiert, konzipiert und entwickelt. Naja, und mit ihm reden wir heute mal über den Unterschied zwischen verqualmten alten Redaktionen mit Schreibmaschine, Papier und ähnlichen Geschichten und einem Newsroom. Und wir gucken ein kleines bisschen in die Zukunft, was noch alles kommen könnte im Zeitalter der Digitalisierung. Und das alles gibt es in der neuen Folge von Satzzeichen, dem Podcast der Hans-Seidel-Stiftung, zu dem ich einmal mehr Hallo sage und den Sie wie immer überall da bekommen, wo es gute Podcasts gibt und natürlich auf der Webseite der Stiftung hsse.de. Mein Name ist Christian Jakubetz und ich wünsche eine erkenntnisreiche neue Folge. Christoph, um es gleich vorwegzunehmen und dass wir es hinter uns bringen, die dümmste Frage dieser Folge von Satzzeichen gleich am Anfang. Was ist denn jetzt eigentlich der Unterschied zwischen einer Redaktion und einem Newsroom? Also als Laie könnte man denken, ist eigentlich beides dasselbe.
Ja, historisch ist es auch so. Also Newsroom ist ja im Prinzip das englische Wort für Redaktion. Das Prinzip kam im Journalismus Ende der 90er nach Deutschland. Ich habe das damals beim Handelsblatt erlebt, um 2000 rum, dass du zwischen Reportern und Editoren unterscheidest. Das heißt, die Leute, die wirklich draußen bei Gericht sind oder auf dem Fußballplatz, also die Reporters. Und in der Redaktion sitzen dann die Editors, die redigieren, die das Blatt machen und die daraus dann ein schönes Produkt machen. Das ist eigentlich erstmal so der formale Unterschied im Journalismus.
Wenn man das jetzt ein kleines bisschen weiterdenkt, weil du hast gerade vom klassischen Blattmachen gesprochen. Heute reden wir ja nicht nur von Blättern, sondern von Webseiten, von mobilen Anwendungen, von Social Media etc. Bleibt das, wenn ich dich richtig verstehe, trotzdem bei dieser Rollenverteilung nur, dass die Kanäle, die man inzwischen bespielt, viel, viel mehr sind?
Genau, es sind viel mehr Kanäle geworden und natürlich da, wo es wirklich gut ist, wird es auch digital gedacht, also gut im Sinne von modern, dann denkst du es natürlich in der digitalen Welt und das Blatt, also die typischen Blattmacherinnen, Blattmacher, das ist dann das, was eben auch nur noch ein Kanal ist und ist ja vielleicht auch so ein bisschen das klassische Medienthema, insbesondere Zeitungsthema, dass sich da natürlich eine ganze Menge verändert hat. Und wenn man es ein bisschen historisch sieht, auch nicht immer nur zum Besten. Also, dass wir da ein Problem haben, glaube ich, hast du ja auch schon oft genug thematisiert in deinem Podcast.
Jetzt haben wir gerade, weil du sagst, wenn es gut gedacht wird oder gut gemacht wird, dann wird es digital gedacht. Digital bedeutet ja immer auch eine wahnsinnige Vielseitigkeit. Also du musst dich mit Audio, mit Video, mit was weiß ich was allem beschäftigen, was dann immer wieder zu der Grundsatzfrage führt, können Menschen das überhaupt? Also, wenn wir nochmal dein Bild von gerade gebrauchen, also als du damals im Handelsblatt gesessen bist und buchstäblich Blatt gemacht hast, musstest du eine Zeitung machen. Das war der eine Kanal, den du beherrschen musstest. Wenn du heute im selben Newsroom beim Handelsblatt sitzen würdest, würde man sagen, lieber Herr Moss, Sie müssen sich auch scannen mit Audios, mit Videos, mit Social Media etc. Und das führt dann wieder zu der Frage, könnte der Herr Moss das alles? Oder müsste er nicht irgendwann mal sagen, nee Leute, Entschuldigung, ich bin kein Video-Editor.
Ja genau, das ist ja die leidige Diskussion. Also tatsächlich haben wir damals beim Handelsblatt um 2000 rum auch schon online gemacht, auch aus dem Newsroom heraus. Also die waren wirklich sehr, sehr schnell damit. Das lag einfach daran, dass es den Druck aus England gab von der Financial Times, die damals unglaublich Konkurrenz gemacht hat. Und Handelsblatt hat sich damals mit dem Wall Street Journal zusammengetan, mit dem Wall Street Journal Europe. Und damit kamen die Einflüsse eigentlich zu uns. Und wir waren da schon sehr modern, glaube ich. Und ich erinnere mich sehr gut an die Diskussion, die es damals schon gab, oh, Video und Audio, das kann ich aber nicht so gut. Und natürlich ist das ja auch etwas, von dem ich glaube, wenn man das dann weiterdenkt und in Zielgruppen denkt und sich überlegt, dass diese Kanäle auch für die Zielgruppen vernünftig funktionieren müssen, dann sollten das Leute machen, die das können. Also ich kann mich sehr gut erinnern, dass wir damals mit dem Handelsblatt Fernsehen für NTV gemacht haben. Und genau so war das dann. Da haben dann Zeitungsredakteure vor der Kamera gestanden und waren dann froh, dass sie 5 Minuten lang ihren Spruch aufgesagt haben. Und wenn die Kamera wieder aus war, war es super. Weil man eben dachte, Zeitungsredakteure können auch Fernsehen. Und es gibt durchaus ja auch die Zeit aus den Anfängen des Lokalradios, wo Zeitungsredakteure Lokalradio gemacht haben und dann ihre Meldungen im Radio vorgelesen haben. Genauso waren die dann eben auch. Ne? Und du brauchst eine thematische Kompetenz, du musst fit sein in Themen. Und du musst fit sein in Kanälen und Medien. Also du brauchst Videoleute, die Video können. Und du brauchst Leute mit einer guten Stimme. Und du musst Leute, die gut auf die Zielgruppe zugehen können. Und ich halte das für völlig übertrieben, wenn jemand alles gleich gut können soll. Es gibt so Multitalente, die haben das drauf. Die sind aber sehr rar gesät. Also insofern ist für mich die Diskussion eigentlich völlig klar. Du brauchst Medienkompetenz. Und wenn einer Video kann, soll er Video machen. Und wenn eine andere eine gute Stimme hat, soll sie Podcast machen. So. Und andere können halt gut schreiben. Und dabei würde ich es auch belassen. Also ich würde den Leuten nicht zumuten wollen, dass ich die ganze Zeit Video mache. Ich glaube, das sollen Leute machen, die das besser können.
Kleiner Schlenker zwischendrin, Christoph. Du hast ja auch viel Journalistenausbildung gemacht, eine ganze Journalistenschule geleitet. Bist auch Professor, unterrichtest immer noch in diesem Bereich. Was muss sich denn aus deiner Sicht, weil wir gerade so schön beim Thema sind, bei dem Thema Journalistenausbildung ändern, dass man Newsrooms tatsächlich sinnvoll bestücken kann?
Ich glaube, im Journalismus hat der Newsroom in Deutschland ein Problem. Er ist sehr schnell von den Verlagen als Kostensparmethode gesehen worden. Und damit ist eigentlich das ganze System im Journalismus, also in der klassischen Medienwelt, ja fast ad absurdum geführt worden. Also wenn ich mich nochmal erinnere an die Handelsblattzeit, sagen wir mal vor 20 Jahren, also an meine Handelsblattzeit, dann war das damals wirklich ein Qualitätsthema. Also es ging wirklich darum, die Qualität zu erhöhen. Das war das ehrliche Ziel. Damals wurde auch Personal aufgebaut, nicht abgebaut. So, und wenn du diese Mentalität lebst, sagst, das ist Qualität, dann hast du auch in der Ausbildung kein Problem, Leute dafür zu begeistern, zu sagen, jawohl, klar habe ich Lust auf Qualität, ja klar habe ich Lust, gute Texte zu redigieren, ich habe Lust, als Reporterin rauszugehen. Wenn du aber das Gefühl hast, wir bilden dich hier aus und danach kommst du in so eine Kostensparmaschine rein und möglichst effizient und nicht so viel arbeiten oder viel arbeiten, aber nicht so viel Freizeit und so weiter, dann hast du schon keine Lust mehr. Und ich habe sehr oft in der Ausbildung erlebt, dass ich da mit jungen Menschen zusammengesessen habe und das ist noch nicht mal in letzter Zeit gewesen, das ist auch schon vor 15 Jahren so gewesen, die echt frustriert waren. Wenn Menschen einfach üben dürfen, wenn sie sich ausprobieren können, wenn sie mal verrückte Sachen machen dürfen, die außerhalb der Norm sind, irgendeinen verrückten Blog über irgendwas, so. Und dann siehst du auf einmal, welche Kreativität da entsteht und wie sie sich plötzlich reinschmeißen und völlig egal ist, wie viele Stunden sie dafür brauchen. Und diese Lockerheit, die hat mir bei den Verlagen immer gefehlt oder häufig gefehlt, sagen wir es mal so, häufig gefehlt. Da musste immer ein Bezahlmodell dahinter, ein Erlösmodell. Wenn ich dann gesagt habe, es gibt keinen Erlös, es gibt kein Modell, es gibt gar nichts, es gibt einfach nur ein cooles Produkt und dann gucken wir mal, was passiert. Dann muss man sagen, mein alter Arbeitgeber Handelsblatt war da schon sehr fit, die waren schon sehr modern, auch früh schon und haben da auch viel getan. Es gab aber auch echt eine ganze Menge auch renommierter Verlage, wo ich wirklich da gesessen habe und gedacht habe, Mann, oh Mann, also das kann aber jetzt eigentlich nicht wahr sein, ne?
Christoph, die nächste Frage, die stelle ich jetzt wirklich aus reinem Interesse, ohne dass ich irgendwas suggerieren will, weil ich es schlicht und ergreifend nicht beurteilen kann. Aber was ich mir vorstelle, vielleicht ist die Vorstellung auch völlig falsch, ist so ein Newsroom ist ja, sagen wir mal, ein relativ straffes Konstrukt. Ne? Da ist völlig klar, wo du was hin ausspielen musst. Du hast jetzt vorhin aber gesagt, junge Leute wollen auch mal was Abgefahrenes, was Kreatives, was Überraschendes machen. Ist ein Newsroom ein Konstrukt, der gerade solche kreativen Explosionen quasi nicht ein bisschen einengen kann, gerade weil du in so einem genormten Betrieb bist?
Ich glaube, wir müssen da differenzieren. Im journalistischen Newsroom, glaube ich, geht es sehr maschinell zu. Da ist es genormt, da hast du klare Zeiten, klare Abgaben, da muss ein Text bis dann und dann da sein und das Video muss kommen und so weiter. Und das geht auch nicht anders, das muss laufen wie so eine geölte Maschine. Wenn du das weiterdenkst und die Welt der Unternehmen siehst, dann kannst du das so gar nicht in der Form haben. Das ist eine ganz andere Welt mit völlig anderen Zielgruppen und Anspruchsgruppen, die sehr, sehr stark unterschiedlich sind und die auch unterschiedliche Interessen haben. Also Mitarbeitende haben andere Interessen als Aktionäre oder Kundinnen interessiert was anderes als Blogger. Und die musst du aber alle erreichen. Und das kannst du nicht in so einer total durchgenormten, durchgestylten Effizienzmaschine. Das funktioniert gar nicht. Und deswegen haben wir die Idee weiterentwickelt und gesagt, lasst uns die Organisationsfähigkeit des Journalismus nehmen, die textliche, die Video-, die Audiokompetenz nehmen und lasst uns aber auch Raum für Kreativität bieten. Lasst uns Dinge ausprobieren. Lasst uns vor allem auch mal Kanäle und Formate ausprobieren, wo wir sagen, okay, machen wir jetzt halt mal ein halbes Jahr TikTok. Vielleicht ist es sinnvoll, vielleicht auch nicht. Ja, warum sollte ein Maschinenbauer aus dem Sauerland mit 200 Mitarbeitenden TikTok machen? Kannst du sagen, was für ein Quatsch. Und dann irgendwann fragst du dich, okay, wo kommt der Nachwuchs denn her? Wo kommen denn Menschen her, die dort arbeiten sollen? Lesen die eine Stellenanzeige in der FAZ oder nutzen sie vielleicht TikTok mit 15, 16, 17 Jahren? Und die Antwort ist, oh, sie nutzen TikTok. Und dann stellst du fest, es könnte sehr sinnvoll sein, für diesen Maschinenbauer mit 200 Mitarbeitenden TikTok zu machen. Das musst du aber ausprobieren. Da gibt es kein Lehrbuch, das dir sagt, du musst jetzt ab 2023 TikTok benutzen. Das machst du bis 2024. Danach machst du was anderes. Du musst ausprobieren. Und eine Corporate-Newsroom-Struktur, also ein Newsroom für Unternehmen, die kann das. Es gibt Freiraum, auch mal scheitern, auch mal was schlecht machen, ohne dass man sofort sagt, oh, jetzt haben sie aber gegen eine Regel verstoßen, das darfst du jetzt nicht mehr. Und insofern geht das und wir erleben gerade bei jungen Menschen, dass sie auch Lust drauf haben, dass man ihnen genau diesen Freiraum lässt und auch sieht, da ist Raum für Kreativität.
Du hast jetzt gerade das Stichwort Corporate Newsrooms erwähnt und das klingt ein bisschen danach, als wenn es einen Unterschied gäbe zwischen einem journalistischen Newsroom und einem Corporate Newsroom. Wenn das so ist, welche Unterschiede sind das und warum gibt es die?
Es gibt sie auf jeden Fall und die liegen darin begründet, dass Unternehmen viel mehr Anspruchsgruppen haben als klassische Medien. Ne? Es ist einfach extrem unterschiedlich. Du sprichst den Journalismus an, du sprichst die Blogger-Szene an, du sprichst Kundschaft an, du sprichst Mitarbeitende an. Extrem unterschiedliche Ziele und Anspruchsgruppen, die alle irgendwie kontaktiert und angesprochen werden. Und das ist im Journalismus in der Tendenz auch ein wenig so in den vergangenen 20 Jahren so gegangen, aber eben nicht so extrem, wie es in Unternehmen ist. Und das ist eben auch der Grund, warum Unternehmen eben über Jahre Silos entwickelt haben. Ein Silo für interne Kommunikation, ein Silo für Social Media, ein Silo für Presse. Und die haben nicht miteinander geredet, also ganz selten und vor allem nicht gemeinsam geplant, nicht gemeinsam Themen entwickelt, nicht gemeinsam Geschichten entwickelt, sich nicht um die Öffentlichkeit gemeinsam gekümmert, sondern haben so wirklich in ihren Büros gesessen. Als wir das erste Mal gemacht haben, 2010 bei Siemens, bin ich über die Gänge gegangen in der Siemens-Zentrale und bitte verzeiht es mir jetzt bei Siemens, aber ich glaube, das kann mir jeder nachempfinden, es sah wirklich aus wie in so einem Finanzamt. Du hast da Türen gehabt und dann hast du da angeklopft, dann hat eine zarte Stimme gesagt, herein und dann bist du reingegangen und dann hast du dein Anliegen vorgetragen. So. Und da kann nichts entstehen in so einem Klima, das geht einfach nicht. Und das haben wir aufgebohrt und haben gesagt, komm, lass uns zusammensitzen und Redenschreiber und Texterinnen und Presseleute alle zusammen und lass uns gemeinsam überlegen, welche Geschichten kann man machen. Und dann entsteht Kreativität. Und das ist etwas, was Medien immer schon hatten. Ja, du warst immer kreativ, du warst immer schnell, immer auf dem Punkt. Unternehmenskommunikation ist da deutlich hinterher gewesen in der Vergangenheit. Inzwischen hat sich das aber massiv in Richtung Unternehmenskommunikation auch weiterentwickelt. Viel eigene Studios, eigene Technik, starke Ausbildung. Also Unternehmen investieren wirklich auch in Ausbildung, was man sich auch von den Medien wünschen würde, dass sie das auch in dem Maße tun. Wirklich dringender Appell, das müssen wir auch machen. Und da macht das auch Spaß, wenn du einfach mal einen Blog ausprobieren kannst oder mal ein Videoformat und das machst du 10-mal und dann ohne, dass der Chef im Ledersessel gleich da sitzt und schimpft. Und da hat sich vieles, vieles zum Besseren gewandelt und deswegen sind Corporate Newsrooms durchaus sehr spannende Orte. Egal, ob jetzt wirklich räumlich oder virtuell, das kann man ja alles dann noch sehen.
Wie viele Widerstände oder wie groß waren die Widerstände, die du überwinden musstest? Weil ich stelle mir jetzt gerade vor, der Christoph Moss geht bei Siemens über die langen Flure mit vielen, vielen verschlossenen Türen und da sitzen seit 20 Jahren die Leute, die dann mit eben verhuschten Stimmchen sagen, herein, ja, da muss ich mal gucken und ich muss mal telefonieren und ich weiß gut, was du meinst. Klammer auf, kleiner Schlenker, das findest du in manchen Verlagshäusern heute noch. ist so. Ich darf das sagen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass nicht alle jubiliert haben, als du dann gekommen bist und gesagt hast, so, Türen raus, wir hocken jetzt alle in einem Raum und machen jetzt mal so ein überbordendes Kreativzentrum. Wie groß waren die Widerstände?
Also am Anfang waren die durchaus da. Siemens war natürlich auch ein Wahnsinnsfall, weil es war sofort ein Riesenunternehmen und natürlich sind die Bedenken sehr, sehr groß. So. Und das haben wir natürlich später in anderen Unternehmen dann auch noch erlebt, dass man sagt, naja, komm, also lass den mal und der kommt und der geht auch wieder und so und dann geht das über uns hinweg. Und inzwischen gibt es also ganz wenig noch, was wir überhaupt Widerstand nennen würden, sondern es ist eher so, dass die Leute sagen, Gott sei Dank ändert sich etwas. Ja, was wir nicht vergessen dürfen ist, wenn man das wirklich so massiv macht, dann hat das immer etwas mit Veränderung zu tun. Und Menschen mögen keine Veränderung am Arbeitsplatz. Also es gab mal irgendwann so einen saloppen Satz, den haben wir in unseren Vorlesungsunterlagen, wenn es um Change geht, da steht da drin, es gibt nur eine Gruppe in der Menschheit, die Change mag, das sind Babys, denen du die Windeln wechselst.
Die Windeln voll haben.
Die wollen Change, alle anderen wollen das nicht. Und das ist einfach so. Also schnell stell dir vor, du bist in so einem Unternehmen, 20 Jahre, sitzt mit deiner Kollegin in so einem Zimmer und da ist alles heilig, die Kaffeemaschine, die Yucca-Palme, alles ist da heilig. Und ich kann das auch total verstehen. Also wir haben beim Handelsblatt damals eine Frau gehabt, die war zuständig für Innenarchitektur, so wollen wir es mal nennen. Die ist dann immer rumgelaufen und hat dafür gesorgt, dass da keine persönlichen Bilder auf dem Schreibtisch stehen. Und einer hatte so einen BVB-Schal, der musste abgenommen werden, weil das ganze Gesamtgefüge durcheinander gebracht hat. Ne? Und damit frustrierst du natürlich Leute. Das darfst du nicht tun. Ja, das ist so. Und das sind so Kleinigkeiten, wenn man sagt, also persönlich, macht das so, wie ihr es für sinnvoll haltet. Aber Veränderung ist etwas, das Menschen unsicher macht, das ihnen auch Angst macht. Und diese Angst muss man sehr, sehr ernst nehmen. Das haben wir über die Jahre wirklich gelernt, diese Ängste auch wirklich ernst zu nehmen. Und wenn du dann zuhörst und dann sagst, pass mal auf, wir verstehen das, aber es gibt gute Gründe, es einfach mal zu probieren und dir die Zeit nimmst, dann auch mit ihnen zu arbeiten und sie an die Hand zu nehmen und wirklich geduldig bist, dann klappt das. Und es ist der Erfolgsfaktor heißt Mensch. Und Menschen sind halt so mit all ihren Schwächen und da kann dann die Yucca-Palme ein Thema sein. Und das muss man halt ernst nehmen. Sagen, gut, wie können wir die Yucca-Palme jetzt rüber beamen? Also bildlich gesprochen, Widerstände sind da. Problem sind gar nicht die Leute in den Abteilungen, die also später die Arbeit machen. Problem sind die Führungskräfte. Wenn wir die überzeugen oder noch besser, wenn sie von selbst überzeugt sind, klappt es. Wenn sie aber auf Kosten ihrer Teams Machtkämpfe ausleben, mein Budget, dein Budget, mein schönes Fenster, dein schönes Fenster, mein Parkplatz und so weiter, dann sind wir da raus, weil da habe ich keine Lust drauf. Also ich möchte wirklich ein ehrliches Bekenntnis dazu, wir wollen hier was verändern, wir ziehen an einem Strang, wir kriegen das hin. Wenn ich aber merke, auf der Ebene der Führungskräfte gibt es von drei Leuten schon mal einen, der irgendwie querschießt, dann spreche ich das offen an und sage, okay, also einer hier im Raum macht nicht mit, was machen wir jetzt? Und am Ende muss man sich halt entscheiden. Und deswegen haben wir auch eine ganze Menge Unternehmen nicht betreut, wo wir gesagt haben, das passt so nicht, lass uns in 2 Jahren nochmal reden, Klammer auf, wenn die Person dann weg ist, Klammer zu. Und dann können wir das in Ruhe machen, weil ja, du hast, da geht es um Geld, um Budgets, um Macht. Ne? Und wer darf mehr Leute führen? Solche Dinge sind dann wichtig. Das spüren die Teams natürlich dann auch. So. Und wenn da aber das Gefühl da ist, okay, unser Führungsteam will das so, dann ist es wie in einer Fußballmannschaft. Ne? Wenn du weißt, die ziehen an einem Strang, dann kannst du die nicht gegeneinander ausspielen. Und da haben wir immer die Erfahrung gemacht, dass wir mit den Personen selber super klargekommen sind. Also das geht. Die kriegst du. Es gibt immer Fans, es gibt Leute, die sind erstmal gleichgültig, ein bisschen skeptisch und es gibt die dritte Gruppe, die Opposition ist. Und mit allen drei muss man unterschiedlich umgehen und in der Regel kriegst du sie auf deine Seite, weil wir können ja auch beweisen, dass es funktioniert. Wir verkaufen ja nicht irgendwas, wo du sagst, das ist jetzt Spinnerei und danach gehen wir mit dem Rollkoffer wieder raus, wie die typischen Berater und lassen euch alleine, sondern wir können ehrlich sagen, wir haben selbst schon mal in einem Newsroom gearbeitet. Wir wissen, wie das ist, mit allen Vor- und Nachteilen. Das sagen wir auch ehrlich. Und wir hören auch zu, wenn es irgendwo hakt und klemmt. Denn wir wollen euch ja nicht was verkaufen, was euer Leben schlechter macht, sondern wir wollen euer Leben besser machen und schöner und spannender. Und so. Und da bieten wir auch immer Infostunden an, man kann reden. Also hat manchmal ein bisschen was von Therapie, ehrlich gesagt. Ist aber gar nicht so schlecht. Ist aber wirklich nicht schlecht, weil man über Kommunikation eben viele Themen lösen kann, logischerweise. Ne? Und also es freut mich, wenn wir dann hören, dass es klappt und dass Leute sich da wohler beifühlen und so. Und deswegen ist wichtig, dass wir nicht dieses Bild haben von so einer Legehennenabteilung, wo 500 Leute in so einem riesen Raum sitzen und auf so einer Schreibmaschine vor sich hinklappern. Das ist ja so, ist ja wirklich Quatsch. Wir haben sogar Newsrooms, die komplett virtuell organisiert sind, weil es in der Corona-Zeit gar nicht anders ging. Es ist ein Organisationsmodell, ne? Und das ist jetzt nicht unbedingt die Gestaltung eines Raums. Das ist, glaube ich, wichtig.
Ich habe ja einen Verdacht, Christoph, wer das war beim Handelsblatt, der seinen BVB-Schal nicht abnehmen wollte, aber das lasse
ich. Ich war das nicht. Aber der Kollege hatte meine volle, also ich habe mich für ihn eingesetzt, das muss ich schon sagen. Also, nein, das war, wir hatten so ein paar Hardcore-Leute und die hatten meine volle Sympathie und ich habe es auch wirklich, also ich fand es völlig okay, so einen schwarz-gelben Arbeitsplatz zu haben, aber die Innenarchitektin fand es nicht gut.
Christoph, ein Thema gibt es noch, über das ich gerne mit dir reden wollte. Und zwar habe ich, das ist so ein persönliches Gefühl, manchmal gerade den Eindruck, als seien wir, wenn es um Digitalisierung in der Kommunikation geht, ein bisschen am Ende der Geschichte angekommen. Jetzt wissen wir natürlich spätestens seit der Politik, dass das Ende der Geschichte wahrscheinlich nie erreicht ist und dass es ein ziemlicher Quatsch ist. Aber ich sag dir, wie ich drauf komme. Ich habe, glaube ich, das erste Mal 2015 irgendwann gelesen, so jetzt kommt aber die Zeit, in der Augmented Reality und Virtual Reality und wir werden alle mit Gläsern und sonst was durch die Gegend laufen. Apple hat vorgestern Abend wieder nichts dergleichen vorgestellt. Auf den Durchbruch solcher Technologien warten wir seit 100 Jahren, auch wenn Mark Zuckerberg jetzt wieder angekündigt hat, wir machen das große Metaversum. Aber der großartige Professor Scott Galloway hat unter anderem den schönen Satz geschrieben, mit AirPods oder einer Apple Watch siehst du cool aus und mit so einer scheiß Brille auf der Nase siehst du einfach aus wie ein Idiot. Und deswegen wird sich das nicht durchsetzen. So, irgendwie denke ich mir aber, naja, also entweder sind wir jetzt wirklich am Ende der Geschichte und sagen, okay, fein, der Herr Moss hat jetzt ganz Deutschland und Österreich mit Newsrooms überzogen und alles ist gut, oder es kommt doch noch irgendwas. Was könnte es sein, was aus deiner Sicht als nächstes kommt?
Also ich finde das ja mal toll, weil du liest ja in jedem Fachmedium immer wieder, sind die Newsrooms am Ende und am nächsten Tag haben wir dann die Anrufe und es ist definitiv so, dass wir nach wie vor wachsendes Geschäft haben. Also das Thema ist, glaube ich, noch lange nicht am Ende und das meine ich jetzt, wir haben so viele Projekte im Moment wie noch nie. So. Und deswegen glaube ich, es ist einfach ein Organisationsthema, wie kann man Kommunikation und Marketing organisieren und Organisation ist etwas, was uns, glaube ich, immer beschäftigen wird. Es ist ein Organisationsmodell. Deswegen glaube ich, ist das auch nachhaltig. Es wird über Jahre so bleiben. Was dann wirklich Digitalisierung angeht, da glaube ich, ist das eine so äußerlich sichtbar, was du jetzt eben mit Augmented Reality gesagt hast oder mit der Uhr und so, das sind alles so Dinge, erkennt man etwas dran. Für mich ist immer wichtig, was steckt dahinter? Und logischerweise sind Daten ein wichtiges Thema. Wir haben in Deutschland jetzt so die große Hoffnung, dass wir jetzt den Data-Driven Newsroom, was immer das auch heißt, machen, dass dann alles von alleine läuft. Ist aber so nicht, weil am Ende musst du Themen haben. So, die Daten sind natürlich wichtig und natürlich musst du sie richtig interpretieren. Du musst aber Daten in Themen übersetzen. Das ist genau das, was in unserem Gehirn aber geteilt ist. Du kannst gut rechnen oder du kannst gut in Themen denken. Wenn du beides kannst, bist du ein Genie. Es ist wirklich so. Und das zu synchronisieren ist die große Leistung. Das heißt, aus Daten Themen zu generieren, das wird das Thema sein. Und zwar nicht einfach nur zu sagen, wir haben hier ganz viele Daten und 5 Screens und alles flackert und macht und tut. Das ist ehrlich gesagt, da ist auch ein bisschen Show-Effekt dabei. Den brauchst du auch auf psychologischen Gründen. Ich musste mal schmunzeln, eine der größten Datenmaschinen ist LinkedIn und ich bekomme von denen regelmäßig den Hinweis, Jobangebot, ich kann Zugschaffner werden aufgrund meines Profils. So, finde ich super. Ich frage mich nur, wie kommen die darauf? Also wenn sie wenigstens Lokführer gesagt hätten, ich wollte als Kind wirklich werden, Lokführer, Zugschaffner. Und zwar regelmäßig so. Und die wissen alles über mich. Die wissen, wo ich arbeite, wo ich mich aufhalte und so weiter. Und das Ergebnis ist Zugschaffner. Und dieses Zugschaffner-Beispiel dient für mich dazu, zu sagen, Data-Driven ist super, wenn aber so ein Quatsch bei rauskommt, dann haben wir nichts davon. Ja, und deswegen glaube ich, wir müssen Daten in Themen überführen. Da liegt die Zukunft Und das wird ein langer Weg werden. Und der zweite Schritt wird sein, dass ich glaube, dass der Fachkräftemangel, den wir alle erleben, dazu führen wird, dass das, was wir heute KI nennen oder aber auch einfach nur Software, weil häufig ist es einfach nur Software und gar keine künstliche Intelligenz, dass das massiv Einzug in Kommunikation und Marketing halten wird. Weil wir bestimmte Dinge automatisieren werden. Und diese Automatisierung wird getrieben sein dadurch, dass wir die Fachkräfte nicht mehr finden und gleichzeitig die Softwarelösungen uns dies auch ermöglichen. Das wird der Weg der nächsten Jahre sein, dass wir sehr viel Softwareunterstützung bekommen werden, auch bei der Themenerstellung, zumindest dort, wo Dinge standardisiert passieren werden. Also Standardposts, Terminankündigungen etc. Da wird es mit Sicherheit hingehen. Am Ende wird alles, was wir über Tools und KI und Software abbilden und digital umsetzen, immer auch wieder mit Menschen zu tun haben. Es ist so. Und deswegen glaube ich, wenn wir über Digitalisierung sprechen, sollten wir einmal die Ausspielplattform sehen. Das ist das eine, das ist da, wo man sozusagen spürt. Was mir aber vor allem wichtig ist, ist digitales Denken. Also miteinander kommunizieren. Ja, früher haben wir immer in eine Richtung kommuniziert. Das Unternehmen teilt mit und bitte hört alle zu. Inzwischen diskutieren wir und man darf auch mal kritisch sein. Und man kann auch mal sagen, ich verstehe euer Produkt nicht oder euer Zug ist wieder mal zu spät gekommen. Und dann antwortet sogar jemand, der den Zug fährt. Und das ist für mich digitales Denken, dass wir nicht 2 Wochen brauchen, um auf einen Tweet zu antworten, sondern einfach mal reagieren und vielleicht auch mal auf die Gefahr hin, dass es schief läuft. Im echten Leben läuft Kommunikation auch oft schief. Sie ist dann aber echt, man kann sie auch korrigieren und sagen, oh, Entschuldigung, wir haben uns vertan. Das ist für mich digitale Kommunikation, was übrigens überhaupt nicht bedeutet, dass es auch sehr, sehr gute Printprodukte nach wie vor geben sollte und wahrscheinlich auch geben wird. Also auch in Print kann man digital sein. Und auch Video und Foto lässt sich am Ende digital spiegeln. Und das sind alles so Dinge, glaube ich, wir sollten nicht den Fehler machen, dass wir immer nur im amerikanischen, würde man sagen, Devices denken, sondern die Logik dahinter, das, was im Kopf passiert, das ist für mich wichtig. Und da, glaube ich, findet Digitalisierung statt. Offen sein, sich austauschen, kritisch sein, sich auch mal zurücknehmen. Und das, glaube ich, ist wichtig. Alles, was dann an technischer Unterstützung kommt, super, wunderbar. Wir erleben es immer wieder, dass wir sehr viel Tool-Unterstützung in den Newsrooms haben. So wie ein tolles Auto. Dann hast du ein tolles Auto da stehen und hast aber keinen, der einen Führerschein hat. Dann steht das Auto da und keiner nutzt es. Und das erleben wir im Moment in vielen Unternehmen, dass sie sagen, okay, wir haben Budget für Technik, wir brauchen aber mindestens genauso viel Budget für Change, damit wir die Menschen auch mit der Technik vernünftig arbeiten lassen. Und das bedeutet, wir müssen die Organisation ändern. Und Organisation ändern heißt in Themen denken und von den Themen ausgehend nach außen kommunizieren oder das, was draußen passiert, ins Unternehmen reinholen. Sag, pass mal auf, die reden jetzt alle übers Wetter. Ja, aber wir sind doch eine Versicherung. Was haben wir mit dem Wetter zu tun? Spätestens nach dem nächsten Sturm, Hochwasser, Hagelschaden, weißt du, was eine Versicherung mit Wetter zu tun hat. Nämlich eine ganze Menge. So, insofern ist es also auch klug, mal das Unternehmen zu verlassen und auf die Kanäle zu sehen. Und das ist für mich digitales Denken. Ja, ob das dann eine Watch ist oder Augmented Reality, ist alles super. Also wird auch alles kommen und wird auch alles irgendwie sein. Für mich ist aber der Kopf dahinter wichtig. Das ist das Entscheidende und die Bereitschaft, das auch mal auszuprobieren.
Und wenn es dich tröstet, Christoph, ich kann dir sagen, du bist mit deinem Zugschaffner noch relativ gut weggekommen. Mir hat Facebook mal vor ein paar Jahren vorgeschlagen, ich könnte doch jetzt meinen Hauptschulabschluss nachholen. Das fand ich dann auch. Ja. Ich habe mich auch gewundert und dachte, okay, wie kommt ihr da drauf? Verblüffend, oder?
Ich finde die Hinweise wichtig. Und nochmal, wir brauchen wirklich Zugschaffner. Wir haben ja wirklich Personalmangel.
Ja.
Ich bin der falsche Mann dafür. Das ist das Problem. Ich bin es nicht. Ich bin kein Zugschaffner. Es ist einfach nicht mein Job, ich kann das nicht. Und deswegen verstehe ich, und deswegen muss ich mal so schmunzeln, wenn das Ende von Datenauswertung ist, in einer der größten Datenmaschinen der Welt, dann haben wir noch einen langen Weg vor uns. Und den haben wir definitiv vor uns.
Da haben wir noch, Da haben wir noch viel zu tun. Was viele nicht wissen, Christoph, ist, du hast auch eine Vergangenheit, die du vorhin indirekt mal angesprochen hast, nämlich beim Lokalradio. Dort haben wir beide mal moderiert, vor gefühlt 100, 150 Jahren. Wir wollen nichts Schlechtes über diese Zeit sagen, aber sagen wir mal so, es war wahrscheinlich ausbaufähig, was wir damals gemacht haben. Aber jetzt, wo wir so schön zusammensitzen, könntest du spontan jetzt diesen Podcast abmoderieren? Kannst du das noch?
Meine Damen und Herren, das war Christian Jakobetz mit einer weiteren Folge seines super Podcast und ich durfte heute zu Gast sein, freue mich sehr und ja, bleiben Sie uns gewogen, bis zum nächsten Mal.
In diesem Sinne, das war eine Doppelmoderation mit meinem wunderbaren Gast Christoph Moss, mit dem wir Gott sei Dank nicht nur über Zugschaffner und über Lokalradio gesprochen haben, sondern ganz, ganz viel über das Thema New Songs. Christoph, ganz herzlichen Dank dafür.
Ich danke dir, ciao.